my homeland, Baden-Württemberg. We are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Am Mikrofon sind
Merle Flachsbart
und Dominik Plersch.
Im ersten Beitrag geht es um die Kernpunkte des Bundeskongresses Freie Radios in Ulm. Der zweite Beitrag ist ein Interview bezüglich der Wohnraumsituation in Crailsheim mit dem Baubürgermeister Herbert Holl. Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Die Wochenzeitung Kontext berichtete, dass rund ein Drittel der Flüchtlinge in Deutschland minderjährig seien und damit schulpflichtig. Da oft genügend Lehrer fehlen, müssten die Schulverwaltungen improvisieren, um dem Anspruch auf Bildung im Sinne der Landesverfassung gerecht zu werden. Die Integration dieser 300.000 Kinder und Jugendlichen ist im ganzen Bundesgebiet von zentraler politischer Bedeutung. Aber gerade für kleine Dorfschulen, auch in Baden-Württemberg, ist sie überlebenswichtig. Kleinere Grundschulklassen bekommen in kurzer Zeit ein Drittel neue Schüler und nachdem diese die Sprache lernen, bereichern sie den Unterricht und sichern mittelfristig das Überleben dieser sogenannten Zwergschulen. Dass dazu zusätzliche Lehrer notwendig sind, wird von der Landesregierung erkannt, die seit dem Schuljahr 2014-2015 560 neue Stellen geschaffen hat und dabei ist, ehemalige Lehrer ins Berufsleben zurückzubringen. Die speziellen Sprachklassen werden integrierter Teil des Schulbetriebs. An beruflichen Schulen bieten sich für jugendliche Flüchtlinge etwa rasch Chancen auf einen Ausbildungsplatz. Der demografische Wandel bzw. das Fehlen geeigneter Jugendlicher bieten diesen Flüchtlingen gute Möglichkeiten, einen Beruf zu erlernen. Dies ist somit die beste Form der Integration.
Stuttgart. In einer Initiative will der baden-württembergische Justizminister Stickelberger, SPD, die Dorfläden im ländlichen Raum fördern, die oft als Genossenschaften oder Vereine firmieren. Das sei keine geeignete Rechtsform. Man solle deshalb das Engagement ehrenamtlich Tätiger, oft älterer Mitbürger erleichtern, indem man diese bürgernahen, selbstverwaltenden Läden ohne aufwendige Verfahren und hohe Gründungskosten zulasse. Die Dorfläden erfüllen im ländlichen Raum, oft seitab billiger Discounter, in Ortschaften ohne jegliches Geschäft, nicht nur die Funktion eines Tante-Emma-Ladens, sie seien auch als Ort der Kommunikation und der Dorfkultur förderungswürdig. Im Raum Schwäbisch Hall ist etwa der Dorfladen in Gottwoldshausen seit vielen Jahren aktiv. Stickelberger wird durch ein Gutachten der Universität Köln und der Beratungsgesellschaft Kienbaum unterstützt. Dieses Gutachten stuft den gesamten Aufwand als zu hoch ein. Die Landesregierung betrachtet diese besonderen Bürgerinitiativen als wichtige Einrichtungen.
Stuttgart. Der ehemalige Vorsitzende Richter des Stuttgarter Landgerichts, Dieter Reicherter, hat vor einem Jahr gemeinsam mit Dieter Bartle das Buch mit dem Titel »Unerhört, ungeklärt, ungesühnt« veröffentlicht, in dem nicht nur der Polizeieinsatz vom 30. September 2010 dem sogenannten Schwarzen Donnerstag, gerügt wird, sondern auch die Tatsache, dass die Justiz sich weigerte, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Stuttgart vom 17. November wird dies korrigiert, denn der durch die Regierung Mappus ausgelöste Polizeieinsatz wird als rechtswidrig beurteilt. Auch der ehemalige Innenminister Rech wurde wie Regierungschef Mappus für seine Rambo-Politik gerügt. Das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit und eine friedliche, befristete Blockade sei durch den massiven Einsatz polizeilicher Gewalt und von Wasserwerfern verletzt worden. Insbesondere sei die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt worden. Der durch den Wasserwerfer schwer verletzte und fast erblindete Demonstrant und S21-Gegner Dietrich Wagner und viele andere können nun Schmerzensgeld und Schadensersatz einklagen. Dieses Urteil sei nicht nur emotional, sondern auch politisch und rechtlich ein Ansatz, den Rechtsfrieden im Land wiederherzustellen, den der ehemalige Richter Reicherter in hohem Maß gefährdet sah. Soweit die Nachrichten bei Fokus Südwest. Jetzt kommt etwas Musik.
Je me faufile en filature, le long de longues files en attente. Je n'aime pas trop quand ça dur. Alors je passe, je fraude, je tente. Première de ma promo, je préfère. Derrière moi, ça grogne et ça gronde. La haine, moi, j'en ai rien à faire. Ils veulent juste que je leur réponde. Allez, offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Le roi est mort, vive la reine. Tout le monde attend. Marchez-vous dessus, montrez les dents. Crachez-vous dessus, il est encore temps. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ils s'en passent tous en silence. Des tas de vers de terre. Ils ne veulent plus croire en la science. Ils ont toujours peur de l'enfer. Ils ne connaissent pas leur chance d'être si à sens unis. Jamais ils ne disent ce qu'ils pensent. Ils écoutent bien trop la politique. Allez, offrez-vous un peu de rêve.
Über 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer besuchten den Bundeskongress der Freien Radios in Ulm. Vom 5. bis 8. November organisierte das Gastgeberradio Free FM zusammen mit dem Bundesverband Freie Radios ein abwechslungsreiches Programm. Die 20 Veranstaltungen und Workshops betrafen Themen wie die Selbstverwaltung eines Radios, Programm- und Pressefreiheit sowie Technikfragen. Die Auftaktveranstaltung war eine Podiumsdiskussion zu 20 Jahre Freie Radios in Baden-Württemberg, Diskussion zu Anspruch und Wirklichkeit alternativen Rundfunks. Es diskutierten Joachim Stein als einer der drei Vorsitzenden des Baden-Württembergischen Landesverbandes der Freien Radios Assoziation Freier Gesellschaftsfunk, Jürgen Filius, Landtagsabgeordneter von Bündnis 90, die Grünen, Sascha Binder, SPD-Landtagsabgeordneter, Dr. Angela Frank, stellvertretende Präsidentin der Landesanstalt für Kommunikation und Dr. Dagmar Brunow, an der Universität Jägsjö in Schweden tätige Medienwissenschaftlerin aus Hamburg. Miro Ruff hat die Kernpunkte der Diskussionsrunde für Fokus Südwest zusammengefasst.
Ich bin jetzt auch schon sehr lange dabei. Ich bin ja schon seit 1986, Ende 86 bei der LFK und habe deswegen das große Glück gehabt, das alles so mitzuverfolgen, wie sich das entwickelt hat. Und ich werde nie vergessen, wie Frau Fratzke damals zu uns kam. Da ist sie. Und von ihrer Idee und ihrer Vision geschwärmt hat, dass es ein ganz anderes Radio geben soll. Und so kamen andere eben auch aus den verschiedenen Orten. Und das war sehr faszinierend zu erleben, dass hier bestimmte Initiativen vor Ort waren, die gesagt haben, wir wollen jetzt was ganz Neues anfangen, wir wollen Radio anfangen Und das waren Leute, die gebrannt haben für diese Idee des Radios, aber schon kamen aus einem bestimmten kulturellen Hintergrund. Also zum Beispiel hier war das Roxy, glaube ich, so, oder? Was war das?
Oder, Roxy war der Gegner.
Da habe ich das total falsch abgespeichert. Also, wie hieß es?
Dr. Angela Frank von der Landesanstalt für Kommunikation, kurz LFK, kann bei so viel Radiogeschichte schnell durcheinander kommen. Baden-Württemberg ist das Bundesland mit den meisten freien Radios und viele davon entstanden vor 20 Jahren. Joachim Stein erinnert sich.
Als wir gestartet sind für das Freie Radio für Stuttgart, muss ich sagen, war das 1993. Da gab es 4 Initiativen, die aus unterschiedlichen Motiven heraus sagten, wir müssen eigentlich mal öffentlich werden, weil unsere Botschaft bisher nicht gehört wird. Die gibt es nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, die gibt es auch nicht im privat-kommerziellen Bereich, sondern wir möchten das selbst gestaltet tun, selbst organisiert tun und möchten möglichst viele dabei mitnehmen.
Die Ansprüche oder die Ideale wären natürlich die Erzeugung eines visuellen Möglichkeitsraums. Freies Radio ist, das ist sozusagen Bilder im Kopf zu produzieren, von denen ihr nicht glaubtet, dass ihr sie je hattet. Das ist ein Durchbrechen von Hörgewohnheiten. Das ist ein Aufmerksammachen auf darauf, wie Medien in der Gesellschaft funktionieren. Das ist ein gemeinsames Schlauwerden.
So jedenfalls sieht Medienwissenschaftlerin Dr. Dagmar Prono den Idealtypus eines freien Radios. Auf dem Podium sitzen ebenfalls die Landtagsabgeordneten Jürgen Filius von den Grünen und Sascha Binder von der SPD. Die beiden Politiker haben jeweils ihre eigenen Vorstellungen von den freien Radios.
Zunächst mal bin ich da stolz drüber, dass in Baden-Württemberg es so viele Initiativen zunächst gab, die dann gemündet sind in ein freies Radio. Und wenn man die Namen ja auch einfach anhört, die sind ja also sehr, so viel von Fantasie und wirklich getragen vom bürgerschaftlichen Engagement, dass also das nur gut tut.
Ich glaube, man kann auch nicht von den freien Radios sprechen. Das unterscheidet von den öffentlich-rechtlichen und den privaten, weil die kann man alle in eine Schublade stecken mit wenigen Unterschieden. Aber bei den freien Radios ist die Vielfalt so groß, dass wirklich jedes nicht kommerzielle Radio für sich steht und für sich stehen soll.
Die freien Radios im Ländle, also eine Geschichte von Leuchttürmen der Vielfalt und bürgerlichem Engagement? Der neue Lizenzantrag, den 6 freie Radios unlängst erhielten, trübt aktuell die vermeintliche Idylle. Joachim Stein ist einer der Vorsitzenden der Assoziation Freier Gesellschaftsfunk, kurz AFF, und vertritt damit die Interessen des Landesverbands der derzeit 9 freien Radios in Baden-Württemberg. Er kritisiert die Entscheidung des Vorstands der Landesanstalt für Kommunikation, die für die Lizenzierung der freien Radios zuständig ist.
Jetzt aber gab es die Idee, dass der Vorstand dann im laufenden Verfahren gesagt hat, nein, wir möchten eigentlich die Freiheit haben zu entscheiden, dass alle, die senden wollen, auch senden können müssen und von den freien Radios betreut werden dabei. Also auf den offenen Sendeplätzen sollen alle senden können. Hat uns insofern gewundert, als dass wir jetzt schon seit mehreren Jahren von Seiten der Landesanstalt immer wieder hören, die freien Radios müssen ein eigenes Profil entwickeln. Sie müssen sich in der Hörfunklandschaft gut aufstellen, dass sie erkennbar sind. Und dann als Auflage dann drin zu haben, jetzt sollen plötzlich alle senden, hat uns ziemlich verwundert, weil das überhaupt nicht zu dem passt, was wir gehört hatten. Und zum Zweiten hat es uns verärgert, weil alle heißt, dass wir jetzt auch keine Handhabe mehr hätten, wenn es die Pegida-Leute oder die in Baden-Württemberg die Bildungsplan-Gegner oder wer auch immer käme und sagen, jetzt machen wir aber eine Sendung. Wir müssten sie ausstrahlen, obwohl das freie Radio von seinem Grundkonzept her, vom Redaktionsstatut her, von der Präambel, die in der Satzung steht, das eigentlich gar nicht haben möchte. Und das war so der Punkt, wo wir gesagt haben, da machen wir nicht mit.
Was sagt die Stellvertreterin des Präsidenten der LFK, Dr. Angela Frank, dazu?
Ja, es ist so, nicht kommerzielle Radios sind Radios, die eine bestimmte Tendenz haben, ganz klar, die sich bestimmte, wir hatten es ja vorhin auch gesagt, sich bestimmte Ziele setzen, bestimmte Gruppen auch repräsentieren, die auch sagen, wir wollen auch eine gewisse Richtung verfolgen. Und das war von vornherein auch jetzt in 20 Jahren immer klar, wie die Nicht-Kommerziellen sich darstellen. Und Baden-Württemberg ist auch einen ganz anderen Weg gegangen als zum Beispiel Rheinland-Pfalz mit den offenen Kanälen. Die offenen Kanäle sind Kanäle, die auch von der Landesmedienanstalt praktisch mitbetreut werden und wo so jeder, der möchte, kann dort Sendungen machen, wird auch betreut. Und klassischerweise ist es im offenen Kanal so, dass es das Prinzip der Schlange gilt. Wer kommt, der darf dann senden und dann kommt der nächste dran. Baden-Württemberg hat von vornherein diesen Weg nicht beschritten, sondern hat gesagt, wir lassen diese Radiovereine zu. Die sind diejenigen, die das tragen. Und das war ja auch so, dass das alles immer sehr engagierte Vereine waren, die sich mit bestimmten Themen auch identifiziert haben und eine bestimmte Richtung vorgeben wollten. Also das ist im Grunde genommen die Idee der nicht kommerziellen Radios hier im Land. Und dann steht im Gesetz noch eine weitere Bestimmung, dass nämlich auch ein offener Zugang gewährt werden soll. Und das ist auch schon eine ganz alte Forderung, die wir schon immer hatten, dass es neben diesen redaktionellen Gefäßen, die in dem Radio stattfinden, immer noch einzelne Sendezeiten freigehalten werden für jedermann, der da senden will. Und dafür gibt es auch Schulungen, da machen die Radioveranstalter unglaublich viel. Das soll einfach eine niederschwellige Möglichkeit geben, ins Radio zu kommen, ohne dass man jetzt sagt, ich gehe da jetzt jede Woche zu der Redaktionssitzung oder gehe da ins Plenum oder muss da auch eine ganz eigene Sendung konzipieren, sondern wenn da eine Gruppe, eine Institution oder auch Einzelleute sagen, ich habe eine Idee, ich will mal Radio machen, dann müssen sie natürlich eingeführt werden, das Ganze, und dann können sie auch die Sendezeit gestalten. Und so war das eigentlich die ganzen 20 Jahre lang immer wieder auch gelaufen. Und jetzt hatte sich nur die Frage gestellt bei der Lizenzierung. Es gibt jetzt praktisch zwei Zugänge zum Radio. Der eine Zugang ist, ich bin Redakteur und bin deswegen auch in dieser Richtung des Radios mit integriert. Dann kann man auch im Grunde genommen sagen im Plenum, du passt nicht zu unserer Richtung. Ja, wir wollen sowas nicht. Wir wollen dem auch eine bestimmte Färbung geben. Und deswegen möchten wir jetzt eigentlich dir keine Sendung geben. Ja, das ist jetzt praktisch das eine. Und der andere Zugang ist derjenige, jeder kommt und hat einen offenen Sendezugang über die offenen Sendeflächen. Und jetzt war die Frage, wie unterschiedlich müssen die Statuten dann sein für diejenigen, die jetzt regulär mitmachen in den Redaktionssitzungen, da gibt es nämlich die Redaktionsstatute, oder in den offenen Sendeflächen. Und da war jetzt die Forderung gewesen, da sind wir auch im Gespräch miteinander, dass man da auch noch was formulieren sollte. Radio Dreieckland hat zum Beispiel das schon mal formuliert. Das halten wir eigentlich für recht gut, wie das Radio Dreieckland formuliert hat. Das heißt, einfach noch mal bestimmte Grundsätze festzulegen. Und da kann man natürlich selbstverständlich auch alles ablehnen, was intolerant ist oder Pegida-mäßig oder sonst was. Also das ist völlig klar, dass gesetzeswidrige Beiträge oder die zu Hass aufrufen, dass die auch im nicht kommerziellen Radio nicht stattfinden sollen. Also da sind wir uns ganz einig. Ich glaube, dass wo noch der Dissens ist, dass das eben über diese Auflage jetzt so formuliert worden ist und dass man eigentlich jetzt darüber redet auch schon, wie muss das auf der Website kommuniziert sein, welche Regeln könnte man finden. Also das sehe ich eigentlich jetzt im Augenblick als unsere Aufgabe, da eine gemeinsame Lösung zu finden.
Die Medienwissenschaftlerin Dr. Bruno weist die Auflagen in den Lizenzierungsbescheiden als Eingriffe in die redaktionelle Unabhängigkeit der 6 betroffenen freien Radios entschieden zurück.
Denn untragbar ist ja eigentlich, dass freie Radios die Aufgabe der offenen Kanäle mit übernehmen müssen. Also wäre da nicht eher eine Initiative auch für die Regierung, offene Kanäle zu lizenzieren, anstatt freie Radios sozusagen in diese sehr merkwürdige Position zu bringen. Also ich habe heute zum ersten Mal davon gehört von dieser Regelung und ich war fassungslos, weil für mich ist es ein Eingriff in die redaktionelle Unabhängigkeit und tatsächlich eher ein Eingriff in die Rundfunkfreiheit, was da formuliert wird in diesem Vorschlag. Also für mich komplett abstrus und eher ein Zeichen von irgendwelchen Ängsten, die irgendwo kursieren. Und insofern stehe ich eher so vor so einem Fragezeichen und wüsste gern, was das eigentlich für Projektionen sind, die da unterwegs sind.
Wenn ihr dann nicht alle senden lasst, wobei das alle unbestimmt geblieben ist, können wir euch auch während der 10 Jahre immer wieder kommen und sagen, das ist nicht erfüllt, wir entziehen euch die Lizenz. Und dieser Lizenzentzug ist das, was wir insgesamt bemängelt haben, weil wir sagen, das ist die falsche Keule.
Fasst es Joachim Stein zusammen. Genau deshalb hat das Freie Radio für Stuttgart Widerspruch gegen den Lizenzbescheid eingelegt und wird stellvertretend für die anderen betroffenen freien Radios, darunter Störfunk, gegebenenfalls einen Musterprozess vor Gericht führen. Ausgang ungewiss. Und welche Unterstützungen können die freien Radios von der Landesregierung in Stuttgart erwarten? Jürgen Filius von den Grünen?
Ja, man muss ja zunächst mal sehen, die Vielfalt wollen wir alle erhalten sehen. Also ich glaube, da sind wir einig in dem Bereich und dass das ein ganz wichtiger Faktor ist für die Gesellschaft hier in Baden-Württemberg. Ja? Und was hat sich da jetzt getan? Wir haben es ja vorher schon gesagt. War die erste Regierung, die diesen Koalitionsvertrag reingeschrieben hat. Und wir haben ja nicht nur jetzt dann quasi Worte ausgesprochen, sondern auch Taten umgesetzt. Wir haben das Landesmediengesetz geändert, die 10%-Deckelung ist weggekommen. Insgesamt ist der Betrag verdoppelt worden. Es sind jetzt mittlerweile 1,5 Millionen in der Größenordnung pro Jahr, hängt ja immer mit den Gebühreneinnahmen zusammen. Also ist ja eine Schwankungsbreite dann halt auch drin. Aber so kann man das dann halt sagen, ist es also ein erheblicher Aufwachs, der dort einfach vonstatten gegangen ist. Natürlich kann man darüber reden und sagen, war das jetzt zu kurz gesprungen in der Situation? Ich sehe es eigentlich nicht. Also ich denke, das ist jetzt schon der richtige Weg gewesen, den wir jetzt da gegangen sind. Und auch das wurde ja auch erwähnt, wir haben immer wieder jetzt auch in den Bereichen, wo jetzt Medienpolitik im Landtag angesiedelt ist, auch das Gespräch mit den freien Radios gehabt. Das war jetzt bei unserer Fraktion so und da gehe ich genauso davon aus, dass es bei den Sozialdemokraten das war, dass da auch eine offene Tür dafür dann halt da ist. Und da hat sich, glaube ich, da eine Veränderung wirklich ergeben. Das war vorher nicht der Fall.
Was sagt der Koalitionspartner dazu, Herr Bühne?
Alles richtig. Ich würde aber mal den Blick auch die Hausaufgaben mal noch nennen, die wir noch machen müssen. Wir haben auch in Gesprächen, die wir geführt haben, auch sehr intensiv über das Landesmediengesetz und auch um die Zusammensetzung des Medienrats gesprochen. Wir mussten in den letzten 2 Jahren 2-mal den SWR-Staatsvertrag verändern. Aufgrund bundesverfassungsgerichtlicher Entscheidungen oder einer Entscheidung. Und deshalb wird es uns nicht mehr langen, das Landesmediengesetz so zu verändern, wie wir es, und ich glaube, das sind unsere Ansichten sehr nahe mit den freien Radios, weil so wie wir das beim SWR-Rundfunkrat gemacht haben, es etwas an die gesellschaftlichen Realitäten anzupassen und dass wirklich die Gesellschaft Baden-Württemberg, ich sage jetzt nicht nur aus vertriebenen Verbänden und Ähnlichem besteht, sondern eben auch aus anderen gesellschaftlichen Gruppen, geht es uns schon auch darum, wie sind auch grundsätzliche Entscheidungswege bei der LFK, wie ist überhaupt der Aufbau, ist er so richtig oder ist er eher nicht so richtig, aber wir wollen ja auch nochmal 5 Jahre Zeit haben, um nochmal was zu verändern. Und das wird sicherlich die Aufgabe sein. Und da herrscht auch Einigkeit zwischen Alexander Salomon und mir, grüner Kollege als medienpolitischer Sprecher, dass wir das ziemlich früh anpacken wollen und uns die LFK und das Landesmediengesetz vornehmen wollen in der neuen Legislaturperiode und das im wie bisheriger enge Austausch auch mit den freien Radios. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Lanze brechen, nicht nur für alle freien Radios, sondern auch, und Sie haben sie genannt, die Frau Valendi, die nicht nur für Sie da ist, sondern auch für Sie bei uns immer wieder auch aufklärt und Dinge mit uns bespricht und ein ganz guter Kontakt da ist. Und da einfach mal herzlichen Dank. Ich glaube, da haben Sie mit Frau Dr. Frank oder Frau Valendi wirklich gute Partner und das sehen wir auch, genauso wie wir andere Sachen auch sehen.
Lobt Sascha Binder, Landtagsabgeordneter der SPD, den Austausch von Politik, Landesanstalt für Kommunikation und den freien Radios. Trotzdem bleibt ein grundlegender Dissens. Denn das Phänomen Stadt-Land-Gefälle geht auch an den freien Radios in Baden-Württemberg nicht spurlos vorbei. Der Grund: die Geldsumme, die die Landesanstalt für Kommunikation an ein freies Radio verteilt, richtet sich nach dem Prozentsatz von Erstausstrahlungen im Radioprogramm. Radios im ländlichen Raum wie Störfunk sind deshalb benachteiligt. Aufgrund der demografischen Situation ist es für sie schwieriger, die maximale Fördersumme zu erhalten. Joachim Stein erklärt warum.
Weil wenn ich einen Sender habe, wie jetzt Wiesenthal oder Freudenstadt oder Schwäbisch Hall, der jetzt keinen so großen Background hat von Menschen, die da senden können und wollen, weil es auch nicht so weit gehört werden kann, da dieselbe Bedingung anzusetzen wie für Stuttgart, Karlsruhe, Ulm oder Freiburg, wo es doch eine größere Community gibt, war schon schwierig. Das heißt, da sind die Kriterien für das Land nicht, meines Erachtens nicht so richtig berücksichtigt worden. Und das ist so zwar von der Fördersystematik her nachvollziehbar, dass es dann einheitlich laufen muss, aber wenn man dann überlegt, wie das geschafft werden soll, von der anderen Seite aus geschaut, stellt es natürlich für diejenigen einen höheren Aufwand dar, die weniger Möglichkeiten haben. Das heißt, die müssen mehr bringen. Und dieses Mehrbringen ist bis heute ein Streitpunkt, der auch nicht so eindeutig entschieden ist. Denn was jetzt auch noch vergessen wurde, war, es gibt auch nach wie vor noch Frequenzsplitting hier in Baden-Württemberg, wo es das auch wiederum Auswirkungen auf die Förderung hat, weil klar ist, wenn ich nicht die volle Frequenz habe, gibt es auch nicht das volle Geld. Frau Frank hat mir vorher gesagt, dass da jetzt eine Lösung gefunden wird, gerade das zu verändern, was auch sicherlich geschickt ist, weil die Verwaltungskosten für ein freies Radio, die habe ich trotzdem. Ich muss die Buchhaltung machen, ich muss den Raum bezahlen, ob ich jetzt 100% sende oder nur 50%. Ohne das geht's nicht, weil ich ja den Raum selten splitten kann, vor allem mal, weil die Technik ja einen bestimmten Aufwand erfordert.
Im August diesen Jahres schrieb Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, Grüne, allen Eigentümern leerstehender Wohnungen und Häuser. Die Stadt würde angesichts der stark zunehmenden Flüchtlingszahlen gerne mieten oder kaufen. Zugleich wies Palmer darauf hin, notfalls auch mit Zwangsmaßnahmen dafür zu sorgen, dass die Stadt an leerstehenden Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen herankomme. Seiner Überzeugung nach seien sie, Zitat, in einer Notsituation, die das rechtfertigt. Das städtische Rechtsamt sagt, das geht. Zitat Ende. Doch nicht nur in Tübingen, auch in Crailsheim wird Wohnraum benötigt. Die dortige Wohnraumsituation schilderte Baubürgermeister Herbert Holl gegenüber Aline Kienzi und Merle Flachsbart in einem Interview für Focus Südwest.
Wohnungen sind derzeit ja stark gesucht. Zum einen benötigen Unternehmen Fachkräfte, die auf der Suche nach Wohnungen sind, und zum anderen sind es auch aktuell vor allem die Menschen auf der Flucht, die nach Wohnmöglichkeiten suchen. Das Gelände der ehemaligen McKee-Kaserne wurde ja zuletzt neu gebaut. Und an welchen Orten planen Sie in Zukunft neue Wohnungen zu bauen?
Also wir haben seit 2011 ein Wohnbauentwicklungskonzept und da haben wir eine sehr strukturierte Wohnbauentwicklung, die sich entsprechend der Bevölkerungsdichte auf das gesamte Stadtgebiet verteilt. Da wird zum einen die sehr dominante Kernstadt betrachtet, auf der anderen Seite aber auch die Stadtteile, die auch einen gewissen Wachstum brauchen und auch Baumöglichkeiten brauchen. Soweit zur Entwicklung von unserer Wohnbauthematik.
Wie sieht es in Crailsheim mit den Sozialwohnungen aus? Gibt es genügend oder braucht man da mehr?
Also ganz verlässliche Zahlen gibt es nicht, aber mein Eindruck ist, dass schon im niedrigen Mietbereich Wohnungen gesucht werden. Bisher wurden viele Wohnungen, gerade im Geschosswohnungsbau in der Stadt, realisiert, die aber im hochpreisigen Segment waren. Aber ich denke, gerade für den sozialen Wohnungsbau, da ist doch Bedarf da.
Und wie geht man in Crailsheim mit Leerständen um?
Ja, da haben wir eigentlich keine Handhabe als Stadt. Ich denke, dass man jetzt fast die Wohnungsbedarf und die Wohnungssuche angeht, noch nicht Zustände habe, dass man irgendwelche Wohnungen beschlagnahmen müsste, was man ja da mal ansatzweise von Tübingen gehört hatte. Also von dem her, ich kann Ihnen auch gar nicht sagen, wie die Leerstände sind. Ich weiß nur so viel, dass in manchen Bereichen oder auch das Feedback von manchen Hauseigentümern, dass sie einfach nicht vermieten wollen, weil sie nicht wissen, wen sie reinbekommen und weil das Mietrecht auch immer schärfer wird.
Sie hatten ja gerade schon von den Mieten gerade im niedrigpreisigen Bereich geredet. Die Mieten und vor allem die für die Wohnungen unter 40 Quadratmetern sind seit November 2014 ziemlich gestiegen von ca. 8 Euro auf fast 15 Euro pro Quadratmeter im September diesen Jahres. Wie sieht es mit der Mietpreisbegrenzung in Crailsheim aus?
Die gilt für Crailsheim nicht, die Mietpreisbegrenzung, weil die gilt bloß diesen Bereichen, wo ein hoher Druck auf den Mietwohnungsraum ist. Und da gibt es von der Landesregierung eine Liste, welche Städte das da dieser Mietpreisbegrenzung unterliegen. Crailsheim gehört nicht dazu.
Das war Fokus Südwest auf Radio Störfunk. Redaktion und Moderation Ralf Snurawa, Miro Ruff, Hans Gräf, Aline Kinzi, Merle Flachsbart und Dominik Plersch.
Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören auf störfunk.de.